Ja, liebe Geschwister, ich bin sehr dankbar für eure Gebete, dankbar für die Gedanken, die wir schon gehört haben, für die Lieder, für das Heil, aber auch einfach für diese Wahrheit, dass wir heute nichts Neues hören werden, wie der Alfred es gesagt hat. Wir wollen uns heute mit diesem Abschnitt aus 1. Korinther im ersten Kapitel beschäftigen, den wir schon gelesen haben. Und lass uns diesen einfach noch einmal lesen, dass sich das besser einprägt bei uns. Wer seine Bibeln dabei hat, wir schlagen auf 1. Korinther, Kapitel 1, von Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu predigen. Nicht mit weisen Reden, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein gewandter Redner dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit, aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich habe die Botschaft heute in drei Hauptabschnitte eingeteilt. Wir wollen uns zuerst mit der Predigt beschäftigen. Paulus spricht hier in Vers 21 von der Torheit der Verkündigung. Danach wollen wir auf die Frage eingehen, wenn Gott die Weisheit zunichte gemacht hat, sollen wir dann überhaupt lernen? Und zum Schluss wollen wir das Wort vom Kreuz etwas näher betrachten. Es ist interessant, wenn wir zu Gottesdiensten zusammenkommen, dann genießen wir nicht einfach die Zeit zusammen, wir beten nicht nur zusammen und singen Lieder, sondern wir erwarten eigentlich auch eine Predigt. Und dieses Konstrukt der Predigt ist eigentlich, ja, interessant, man kann es nicht so genau erklären. Menschlich nicht so gut erklärbar. Dass ein Zuhörer zu Menschen spricht, das kennen wir aus dem Unterricht. Wir hören in der Schule die Erklärungen des Lehrers und die Unterweisung. Und so können wir uns Wissen aneignen. Wir können Zusammenhänge verstehen. Wir können aber unser Wissen auch aneignen, indem wir lesen, indem wir praktische Erfahrungen sammeln. Und so gibt es in den verschiedenen Bereichen gute und sogar sehr gute Redner. Es gibt viele Menschen, die darin sehr geschickt sind, gut zu sprechen. Sie sind unterhaltsam, können frei reden, haben einen ausgeweiteten Wortschatz, können begeistern, mitreißen und haben die Fähigkeiten, Menschen von ihrer Meinung, ihrem Produkt oder irgendetwas anderem zu überzeugen. Aber trotzdem unterscheidet sich die Predigt in einem wesentlichen Punkt von jedem Vortrag und Unterricht. Die Predigt vermittelt nicht nur Erkenntnis, sondern sie soll Glauben vermitteln. Wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir das erkennen. Jesus hatte eine Zeit lang eine große Anhängerschaft. Und wir wissen, dass die Anhänger dann irgendwann an den Punkt gekommen sind, dass sie gesagt haben, das, was Jesus sagt, was er predigt, das ist uns zu hart. Wir können das nicht mehr hören, wir wollen das nicht mehr hören und sie verlassen ihn. Und in diesem Zug wendet sich Jesus an seine Jünger und fragt sie, wollt ihr mich auch verlassen? Und was antwortet Petrus ihm da? Sagt, nein, wir bleiben bei dir, weil du viele Menschen gesund gemacht hast. Wir bleiben bei dir, weil du Wunder tun kannst. weil du über das Wasser gelaufen bist, weil du viele Menschen gesund gemacht hast, weil du viele Menschen gesättigt hast? Oder hat er gesagt, wir bleiben hier, weil wir eigentlich noch mehr Wunder sehen wollen? Nein, Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und hier ist die Reihenfolge wichtig. Wir wollen darauf achten. Er spricht zuerst die Worte an, die Jesus gesprochen hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Also Petrus spricht die Predigt von Jesus an. Und die Jünger haben erkannt, dass in dieser Predigt, dass da mehr drin steckt als in anderen Vorträgen. Es ist etwas Besonderes, da steckt ewiges Leben drin, sagt Petrus. Also in seiner Botschaft, in der Botschaft von Jesus liegt etwas, das über diese menschliche Belehrung hinausreicht. Eine Botschaft, die Kraft hat, nicht nur das Leben hier auf der Erde zu verändern, sondern die sogar die Kraft hat, die Ewigkeit zu verändern. Und dann haben sie dieser Botschaft geglaubt. Sie haben im Glauben angenommen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie haben geglaubt, dass er, Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Messias ist, auf den sie gewartet haben. Sie haben geglaubt aufgrund der Predigt, nicht durch die Wunder. Römer 10, Vers 17 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und wie kann das sein? Wie kann es sein, dass aus dem gesprochenen Wort Glaube in uns gewirkt wird? Weil die Predigt aus Gottes Wort kommt, aus der Verkündigung des Christus. Wenn wir das wörtlich übersetzen, so sagen das manche Übersetzungen auch, aus der Verkündigung des Christus kommt die Predigt. Und genau an diesem Punkt erkennen wir den Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Predigt. Die Predigt kommt aus Gottes Wort. Die Predigt kommt in der Verkündigung des Christus. Wenn also der vermittelte Inhalt nicht aus dem Wort Gottes kommt, dann ist es keine Predigt, sondern ein Vortrag. Und aus einem Vortrag entsteht kein Glaube, sondern weil die Predigt aus Gottes Wort herauskommt, kann diese zum Glauben führen. Und dann zuletzt heißt es, dass die Jünger auch erkannt haben, also an seinen Werken, an dem Leben von Jesus haben sie erkannt, dass das stimmt. Genau wie Jesus auf die Frage von Johannes dem Täufer geantwortet hat. Johannes lässt ja fragen, bist du der, auf den wir gewartet haben oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet den Jüngern von Johannes dem Täufer in Lukas 7 und sagt, geht hin und sagt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Wir können also festhalten, dass es eine Reihenfolge gibt. Hören, glauben und erkennen. So war es bei Jesus, so ist es auch bei uns. Warum nennt Paulus die Verkündigung jetzt Torheit? Spricht es ja hier in diesem Abschnitt, wir haben es jetzt zweimal gelesen, mehrfach an, dass die Torheit der Verkündigung, ja, er spricht davon, dass das Wort vom Kreuz denen, die verloren gehen, eine Torheit ist. Und zu Beginn des Briefes, des Korintherbriefes, spricht Paulus Spaltungen in der Gemeinde an. Es war so, dass die Geschwister der Gemeinde menschliche Führer auf ein Podest gestellt haben. Sie haben sie erhoben, in unnatürlichem Maß erhoben. Und wir wissen jetzt hier nicht eindeutig, nach welchen Maßstäben sie das getan haben. Aber aus dem Zusammenhang erkennen wir, dass es zum einen die Weisheit war, die sie in manchen erkannt haben, dass sie gesagt haben, der Paulus hat besondere Weisheit oder Apollos. Und zum anderen war es die Redekunst. Und diese beiden Dinge, die Weisheit und die Redekunst, die hat sich bei ihnen in den Vordergrund gerückt. Und es ging so weit, dass wirkliche Spaltungen in der Gemeinde waren. Weil die einen nur den einen bevorzugt haben und nur noch dem gehorcht haben und gesagt haben, wir gehören zu dem. Und die anderen haben sich zurückgezogen, haben gesagt, nein, zu Paulus gehören wir nicht, wir gehören zu Apollos. Und so haben sich verschiedene Gruppierungen gebildet. Und es muss auch wirklich zu Ausschlüssen gekommen sein, also zur Rivalität zwischen diesen Gruppen. Und Paulus stellt sich hier entschlossen gegen dieses Vorgehen der Gemeinde. Er stellt sich gegen diese Denkweise, die hier vorherrscht. Und er beginnt diesen Brief mit der Rüge dessen. Und dann sagt er, was sein Auftrag von Gott ist. In Vers 17 haben wir gelesen, denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu predigen. Und seinem Auftrag fügt Paulus direkt hinzu, nicht mit weisen Reden, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Paulus war es hier wichtig, dass es nicht um seine Person ging. Es war ihm wichtig, dass sich hinter ihm keine Schar bildet, die gesagt hat, dem Paulus folgen wir nach. Es war ihm wichtig, dass er hier das direkt klarstellt, dass ihm niemand folgen sollte, sondern er verweist ganz klar auf Christus, auf das Wort vom Kreuz, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Und Paulus gibt sich viel Mühe, diesen einen Punkt herauszustellen, und zwar, dass die Auswirkungen seiner Predigt, die Kraft, die in dieser Predigt lag und die sich daraus entfaltet hat, nicht aufgrund seiner Redebegabtheit oder seiner Rhetorik bestand. Er zeigt hier sehr klar, dass der Inhalt der Predigt über der Rhetorik steht. Nicht mit weisen Reden, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Und wir haben noch andere Stellen, auch im 1. Korintherbrief, wo er diese Aussage untermauert. Wenn wir zum Beispiel ins zweite Kapitel schauen und da die ersten 5 Verse lesen. 1. Korinther 2 von Vers 1. Und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen als allein Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Also Paulus stellt klar, dass er nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit gesprochen hat. Spricht auch davon, wie es ihm bei der Predigt ging. Er spricht von Schwachheit, von Furcht, von Zittern. Und wir müssen uns daran erinnern, dass die Korinther Griechen waren. Und für die Griechen waren ihre Philosophen von besonderer Bedeutung. Für sie war es besonders interessant, einen neuen Gedanken zu hören. Für sie war es besonders interessant, einen Gedanken gut rhetorisch vermittelt zu bekommen. Die Rhetorik spielte eine große Rolle bei den Griechen. Und sie waren es also gewohnt, gute Reden zu hören. Sie waren es gewohnt, dass Menschen zu ihnen sprachen, die diese Überzeugungsfähigkeit hatten, die die Gabe hatten, es ihnen zu vermitteln und sie mitzunehmen, sie zu überzeugen von manchen Dingen. Und das war Kult, das war eine Modeerscheinung in Griechenland. Und vor diesem Hintergrund müssen wir das einfach verstehen. Und Paulus macht hier einen Unterschied. Er möchte das so klar wie möglich darstellen, dass der Unterschied seiner Predigt riesengroß war. Paulus erklärt, dass seine Predigt frei von alledem war. Es war frei von eigenen Gedanken, es war frei von Rhetorik, es war frei von besonderer menschlichen Weisheit. Es ging ihm darum, dass nur Jesus und sein Opfertod im Mittelpunkt stand. Ich wollte unter euch nichts wissen als Jesus allein und ihn als Gekreuzigten. Voller Fokus auf die Botschaft von Jesus Christus. Er hat die Menschen in Korinth nicht mit ausgeklügelten Evangelisationsprogrammen gewonnen, nicht mit einem guten Marketing, sondern er hat ihnen Christus vor Augen gemalt. Wir können also sagen, dass bei der Predigt der Inhalt entscheidend ist und nicht in erster Linie die Rhetorik oder der äußere Rahmen. Jetzt können wir, wie immer, auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Heißt das, dass wir überhaupt keine Mühe geben sollen, wenn wir eine Predigt bringen? Frei von jeder Redekunst? Oder sogar darauf achten, dass wir gezielt nur ohne Rhetorik predigen? Ganz sicher nicht. Der Prediger muss mit allem Fleiß die Botschaft vermitteln. Er muss sie vorbereiten. Und wisst ihr, wenn der Prediger die Botschaft vorbereitet und erkennt die Gabe Gottes, er erkennt das Wort des Kreuzes, was darin liegt, dann wird es ihn ergreifen. Und mit dieser Ergriffenheit wird er es weitertragen. Wenn er verstanden hat, wie Gott ihn liebt und wie sehr Gott jeden einzelnen Zuhörer liebt und welchen Ernst das Evangelium vermittelt, dann wird er sein ganzes Herz in die Predigt legen. Mit Eifer wird er dafür sorgen, dass jeder es versteht, dass in jedem der Glaube entfacht und erhalten bleibt. Bei seiner Abschiedsrede in Ephesus von Paulus wird das deutlich. In Apostelgeschichte 20, Vers 31 sagt er: Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abgelassen habe, einem jeden mit Tränen zu ermahnen. Keine Gleichgültigkeit, ja, mit Tränen zu ermahnen. Und Paulus hat sich für jeden Einzelnen Zeit genommen. Bei ihm gab es keinen falschen Zeitpunkt, keine unpassende Zeit und für ihn gab es auch keine andere Priorität. Es gab nichts Wichtigeres, als die Geschwister in Ephesus an Jesus zu erinnern, sie zu belehren und dafür Sorge zu tragen, dass sich ihr Leben auch wirklich verändert, damit sie nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass sie es ausleben. Paulus hat sie mit Tränen ermahnt. Er hat sein Herz für sie aufgeopfert. Und es war ihm nicht gleichgültig, ob die Menschen diese Botschaft verstanden haben. Und es war ihm nicht gleichgültig, ob sie es auch wirklich angenommen haben, sondern er hat die Wichtigkeit begriffen und hat deshalb alles dran gesetzt, es ihnen klar zu machen. Aber er hat sich nicht künstlich der Rhetorik bemächtigt. Es ging nicht darum, künstliche Fähigkeiten zu erlernen, um die Botschaft irgendwie aufzublähen oder irgendwie besser rüberzubringen, sondern es war eine natürliche Redebegabung, sage ich jetzt, ein natürliches Herz reinlegen in die Botschaft und nicht ein gekünsteltes. So dürfen auch wir predigen, wenn uns die Botschaft vom Kreuz zu Herzen gegangen ist. Wie ist es, wenn Paulus hier so großen Wert darauf gelegt hat, klarzumachen, dass die Weisheit Gottes nicht mit unserer menschlichen Weisheit übereinstimmt? Dann kommt die Frage auf, sollen wir überhaupt lernen? Weil wenn alle menschliche Weisheit zunichte ist, warum geben wir uns dann Mühe? Und wisst ihr, wir müssen diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich müssen wir lernen. Natürlich müssen wir im Natürlichen lernen und auch im Geistlichen lernen. Wir sollen lernen, weil unsere Erkenntnis immer nur Stückwerk sein wird, sagt uns die Bibel. Und wir haben zu Beginn dieses Lied gesungen, darum lernet fleißig, lernet, tiefer dringt die Wahrheit ein. Und auch in der Bibel finden wir verschiedene Stellen, die uns auffordern zu lernen, die uns auffordern zu wachsen. Und ich möchte nur kurz drei Beispiele vorlesen. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 18, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Im Epheserbrief haben wir dieses bekannte Wort, und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Und an die Kolosser schreibt Paulus, Kolosser 1, Vers 9 und 10, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, als wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und zunehmt in der Erkenntnis Gottes. Paulus bittet hier darum, dass die Kolosser erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Und er setzt es hier in Zusammenhang, denn wenn sie den Willen Gottes für ihr Leben erkennen, wenn sie den göttlichen Maßstab auf ihr Leben anwenden können, dann werden sie die Abweichungen erst erkennen. Und erst dann können sie umkehren. Erst dann können sie ihr Leben anpassen. Erst dann kann ihr Leben verändert werden. Wir brauchen also diese Erkenntnis des Willen Gottes. Wir müssen darin wachsen, wir müssen mehr verstehen, was er von uns erwartet, damit wir unser Leben überprüfen und anpassen können. Dann heißt es, damit wir in dieser Welt würdig leben können. Ein Königskind muss ja den König selbst würdig vertreten können. Wir sind ja Botschafter an Christi Stadt. Wir sind seine Kinder und sollen demgemäß auch diese Frucht bringen. Und dann heißt es, damit ihr ihm, Gott, in jeder Hinsicht gefällt. Gott möchte seinen Wohlgefallen an seinen Kindern haben. Wenn wir Gottes Willen erkennen und diese Erkenntnis nicht Theorie bleibt, sondern Praxis wird, wenn sie sich in unserem Leben auswirkt, wenn sie Frucht bringt, Frucht zu jedem guten Werk, dann hat sich diese Erkenntnis praktisch in unserem Leben ausgewirkt. Und das gefällt Gott. Indem wir vergebungsbereit sind, indem wir einander lieben, indem wir Frieden stiften, statt Streit anzuzetteln und so weiter. Paulus betet aber für eine doppelte Erkenntnis. Zum einen, dass sie den Willen Gottes erkennen und zum anderen, dass sie zunehmen an der Erkenntnis Gottes. Also, dass sie Gott erkennen, immer mehr. Jetzt ist es so, wenn wir in die Naturwissenschaft schauen, ich kenne mich da wirklich nicht gut aus, aber lasst mich trotzdem ein Beispiel bringen. Wenn wir in die Natur sehen und uns zum Beispiel mit einer Pflanze beschäftigen, so, dann können wir die Pflanze von außen anschauen, sagen, die Blätter sind grün, hat es Früchte, hat es Blüten dran, welche Farben hat es, wie ist die Verzweigung dieser Pflanze. So, wir können die Pflanze von außen betrachten. Wenn wir die Pflanze aber in unseren Garten pflanzen wollen, dann beschäftigen wir uns mit anderen Dingen. Wo pflanzen wir die Pflanze hin? Wo ist der richtige Standort? Welchen Boden braucht denn die Pflanze? Ist es ein lehmiger Boden? Eher ein sandiger Boden? Welche Lage bevorzugt sie? Will sie in der Sonne stehen? Will sie lieber im Halbschatten stehen? Oder im Schatten. Ja? Wir können uns Gedanken darüber machen, welche Krankheiten oder für welche Krankheiten ist diese Pflanze anfällig. Was kann ich dagegen tun? Es sind alles Dinge, die wir äußerlich an der Pflanze betrachten können, wo wir uns Gedanken darüber machen können. Und wenn wir von diesem äußeren Erscheinungsbild immer etwas tiefer in das Innere der Pflanze gehen, wenn wir in den Bereich gehen, welche Nährstoffe braucht es und so weiter, dann ist es trotzdem noch nicht das Ende. Sondern wenn wir ein Blatt unter das Mikroskop legen, dann erschließt sich auf einmal eine ganz neue Dimension. Und wir sehen, dass in so einem Blatt diese Zellen drin sind, dass da noch so viel Leben und so viel Unterordnung drin ist, dass es noch so viele Ebenen sind, die wir betrachten können. Und wisst ihr, wie ist es, wenn wir Gott erkennen wollen? Ist es da nicht so ähnlich wie mit einer Pflanze? Wir können seine Haupteigenschaften vielleicht sehen, langsam uns damit beschäftigen und erkennen, Gott ist die Liebe, Gott ist gütig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend. Aber wir bleiben noch an der Oberfläche. Wir müssen tiefer hinein. Wie sind denn die Zusammenhänge dieser verschiedenen Eigenschaften? Was bedeutet denn das für uns? Und wisst ihr, Geschwister, wenn wir uns damit beschäftigen, dann denke ich, oder bin ich mir sicher, dass wir nie Gott in seiner Ganzheit ausschöpfen können. Wir werden nie diese Erkenntnis haben, dass wir sagen, wir haben alles begriffen. Ich weiß jetzt alles über Gott. Ich weiß Bescheid. Denn Gott in seiner Größe und Allmacht mit all seinen Eigenschaften kennenzulernen, ist eine Lebensaufgabe. Schaut mal, Paulus schreibt an die Epheser über die Liebe Jesu. Epheser 3, Vers 19. Und er schreibt hier, ich möchte das kurz aufschlagen. So, es ist ein zusammenhängender Satz. Ja, er führt davor schon einiges an und jetzt sagt er, und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Also Paulus jetzt in diesem Vers ergreift nur die Liebe Christi raus. Diesen einen kleinen Puzzlestein und betrachtet es nicht all die anderen Eigenschaften Gottes, die Treue, die Sanftmut, die Allwissenheit, die Güte, die Barmherzigkeit und so weiter, sondern er nimmt nur die Liebe Christi. Und er sagt, wenn wir uns nur auf die Liebe Christi konzentrieren und versuchen, diese Liebe von Jesus Christus in all ihrer Breite, in all ihrer Länge, in ihrer Tiefe und Höhe zu begreifen, zu verstehen, wie diese Liebe ihn dazu geführt hat, den Himmel zu verlassen. Diese Liebe von Jesus Christus zu uns Menschen zu verstehen. Zu verstehen, wie die Liebe so groß sein kann, dass sie ihn bewegt hat, den Himmel zu verlassen. Dass sie Jesus bewegt hat, auf die Erde zu kommen und den Willen des Vaters in allem zu erfüllen. Den eigenen Willen zurückgestellt und nur gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Dass diese Liebe so groß war, dass er sich selbst hingegeben hat. Nicht für ein liebenswertes Geschöpf. Das ist ja das Besondere. Das ist ja das, was unseren Verstand einfach sprengt. Wir waren ja nicht liebenswürdig. Er liebt uns unabhängig von unserer Schuld. Und er liebt uns lange, bevor wir überhaupt nach ihm gefragt haben. Lange bevor wir ihn geliebt haben. Und dann hat seine Liebe ja nicht aufgehört zu dem Zeitpunkt, sondern sie besteht ja weiter. Das ist ja eine fortwährende Liebe. Dass wir sagen können, Jesus liebt uns auch heute noch. Nach so vielen Generationen von Menschen, die nicht nach Gott gefragt haben. Nach Menschen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, Schuld und immer mehr Schuld auf sich zu laden. Es hat sich an seiner Liebe nichts geändert. Eine so lange Zeit voller Sünde, voller Abfall von Gott. Und ich kann euch sagen, seine Liebe hat sich nicht verändert. Und das ist das, was Paulus hier meint, die Liebe von Jesus in seiner Ganzheit zu erkennen. Das allein ist eine größere Aufgabe, als alle irdische Erkenntnis zu gewinnen. Die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Wenn wir diese Liebe Christi erkannt hätten, in ihrem vollen Umfang, dann ist sie mehr wert als jeder Doktortitel, als jeder Meistertitel, als jede menschliche Erkenntnis, die wir uns aneignen können. Die Liebe Christi übertrifft alles irdische Wissen. Und wisst ihr, es ist egal, auf welchem Gebiet wir forschen. Ob es jetzt so in der Biologie ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir unter dem Mikroskop die Dinge betrachten oder ob wir ins Universum rausschauen und diese Weite sehen. Weder das eine noch das andere. Wenn wir alles begriffen hätten, hätten wir die Liebe Christi noch nicht begriffen. Alles, was wir lernen und uns beigebracht werden kann, wird gegenüber der Liebe von Jesus Christus in den Schatten gestellt. Nochmal die Frage, heißt das, dass wir nicht lernen sollen? Natürlich nicht. Im Natürlichen genau wie im Geistlichen. Denn wenn wir unseren Blick etwas weiten, wenn wir denken, wir würden diese eine Facette wirklich verstanden haben, die Liebe Christi in ihrer Gesamtheit, dann können wir noch nicht diese Zusammenhänge erklären, der Liebe Christi mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit. Wie ist es mit der Barmherzigkeit und der Güte und seiner Treue? Wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Wie kann das alles in einer Person, wie kann das alles in Jesus und in Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist vereint sein? Wir werden es nie in ihrer Gänze erfassen. Und trotzdem werden wir aufgerufen, an Erkenntnis zuzunehmen, uns damit zu beschäftigen, regelmäßig, und zwar durch die Predigten aus seinem Wort heraus, weil wir gelesen haben, der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt, die soll aus dem Wort Gottes herauskommen. Und wenn wir mehr davon verstehen, werden wir auch mehr in unserem Leben umsetzen können, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Paulus möchte in unserem Abschnitt also klarstellen, dass wir diese Botschaft des Evangeliums, das Wort vom Kreuz, nicht mit unserem menschlichen Verstand annehmen. Das Evangelium ist nicht logisch. Es ist nicht mit unserem Verstand begreifbar. Paulus sagt im 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist für ihn eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und deshalb haben wir diese beiden Verse, die wir in der Einleitung gelesen haben, 1. Korinther 1, Vers 21 und 18, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir können also dieses Wort vom Kreuz, diese rettende Botschaft nicht mit unserem Verstand aufnehmen. Wir werden daraus keinen rettenden Glauben erhalten, sondern wir müssen wirklich mit unserem Herzen begreifen, was Jesus für uns getan hat. Und das, wie gesagt, geschieht durch die Predigt. Und das ist diese Torheit der Verkündigung, die Paulus hier erwähnt. Die Torheit der Verkündigung, dass wir es nicht mit unserer menschlichen Weisheit erklären können. Wisst ihr, wir müssen uns das vorstellen, wie Paulus in Korinth gepredigt hat. Und Menschen bekehren sich. Menschen werden überführt. Und er sagt, es war nicht auf menschliche Weise. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Aber es war Gottes Kraft, es war Gottes Geist, der gewirkt hat. Und die Veränderung in euch, die habe ja nicht ich bewirkt. Es ist Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Gott spricht durch sein Wort. Er spricht durch die Predigt, in der sein Ratschluss verkündigt wird und die dazu führt, dass unser Glaube zunimmt. Gott hat es so entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen. Die Torheit der Predigt, das ist von uns nicht abschließend zu erklären, warum das so ist. Warum hat Gott dieses Konstrukt gewählt? Gott in seiner Weisheit Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Paulus ist es sehr wichtig, dass das Wort vom Kreuz in dem Mittelpunkt seiner Predigt steht. Und es ist wichtig, dass die Kraft dieser Botschaft nicht durch seine Person, nicht durch seine Predigt und durch nichts anderes erklärt werden kann, sondern dass deutlich sichtbar ist, woher die Kraft der Predigt wirklich kommt. Was ist dieses Wort vom Kreuz? Wisst ihr, Geschwister, es ist die Antwort Gottes auf unsere Frage, wo sollen wir hin mit unserer Schuld? Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Es ist dieser gekreuzigte Jesus, der wegen unserer Schuld ans Kreuz genagelt wurde. Wir alle kennen die Verse auswendig, aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wegen unserer Sünde, wegen unserer Übertretung ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er trug unsere Schuld, damit wir Frieden haben können. Der stellvertretende Opfertod von Jesus Christus. Dieses Wort ist der tiefste Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Der gekreuzigte Jesus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott bietet uns Rettung an. Rettung nicht nur für unser Leben hier, sondern in erster Linie für das ewige Leben. Wie Petrus das gesagt hat, du hast Worte des ewigen Lebens. Diese Worte sind bei Gott. Diese Worte sind uns in der Bibel gegeben. Es ist das Wort vom Kreuz. Jakobus schreibt, diese Mahnung, nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Wisst ihr, das Wort vom Kreuz ist kein Freibrief. Es genügt nicht, dass wir das jede Woche hören und einfach so weiterleben wie bisher. Es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass wenn wir das Wort hören, dass es dann automatisch irgendwas in uns verändert, sondern wir müssen es annehmen. Es geht um unsere Herzenshaltung. Es kann uns retten, aber es ist kein Automatismus. Wir müssen hören, wir müssen glauben, wir müssen erkennen, dass Jesus uns von unserer Schuld befreien möchte. Wie ist es, wenn wir voller Wut sind? Wenn wir die Zähne zusammenbeißen, wenn die Fäuste geballt sind, sind wir dann bereit, einen Rat anzunehmen? Schwierig, oder? Deshalb heißt es hier, dass wir das Wort mit Sanftmut annehmen müssen. Weißt du, im Wort vom Kreuz ist die Lösung deiner und meiner schwerwiegendsten Krise. Du und ich, wir beide, wir haben uns Schuld aufgeladen. Schuld aufgeladen, die wir nicht bezahlen können, die wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Und weil Jesus genau wusste, dass wir das tun werden, und weil er genau wusste, dass wir diese Errettung brauchen, dass wir diese Vergebung brauchen, dafür ist Jesus auf die Erde gekommen. Dafür hat Jesus als Sühneopfer stellvertretend für uns sein Leben am Kreuz gelassen. Denn er trug unsere Schwachheit und unsere Schuld ans Kreuz, weil er uns retten wollte. Nehmt das Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen retten kann. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wisst ihr, es ist wichtig, es gibt keinen Religionsführer, es gibt keinen Prediger, es gibt keinen Priester, der dich von deiner Schuld befreien kann.
Aber es gibt das Wort vom Kreuz, es gibt Jesus Christus und in ihm allein kannst du Freiheit finden von deiner Schuld. Nur in ihm. Kein Ritual, keine äußere Waschung, keine besondere Anstrengung. Wenn wir das Wort vom Kreuz mit unserem Herzen begriffen haben, wenn wir glauben und erkennen, dass Jesus wirklich für uns persönlich gestorben ist, dann steckt darin die Kraft Gottes, uns zu erretten. Weißt du, es sind nicht meine Worte, es sind die Worte der Bibel, es sind Gottes Worte, die ich dir zurufen will. Und es liegt an uns, ob wir bereit sind, dieses Wort anzunehmen, ob wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen zu diesem Kreuz, an dem Jesus hängt. Ob wir bereit sind, mit unseren Sünden vor dieses Kreuz zu kommen und auf die Knie zu fallen vor ihm. Nicht vor Menschen, sondern vor Jesus Christus. Und es ist die Frage, bist du bereit, deine Schuld dort zu lassen? Oder willst du sie wieder mitnehmen? Willst du mit dieser Schuld wieder nach Hause gehen? Es liegt an dir und mir, ob wir dieses Wort annehmen. Denn wir haben es gehört. Paulus stellt Gottes Plan zur Errettung von uns Menschen der menschlichen Weisheit gegenüber. Auf der einen Seite zeigt er, wie wir lernen, wie wir uns Mühe geben, wie wir Weisheit anhäufen. Wie wir Wissen durch die rhetorischen Mittel gekonnt vermitteln. Und auf der anderen Seite zeigt er uns das Wort vom Kreuz. Denen, die verloren gehen, eine Torheit. Denen, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Torheit der Verkündigung für Menschen, die es nicht geistlich begreifen. Weißt du, und ich wünsche und ich bete, dass du zu denjenigen gehörst, die dieses Wort annehmen zur Errettung, dass es nicht ein Wort der Torheit für dich wäre. Gott segne uns. Amen.